dass ich so viel wie möglich, wenn ich KI-Berechnungen mache, bei mir lokal auf meinem Rechner mache, bei mir drauf und nicht irgendwo in einem in der Cloud, das ist am teuersten, oder dann wieder in den Rechenzentrum der Unternehmen, die sie gerade wieder am Aufbauen sind, nachdem man ja lange eigentlich die möglichst abgebaut und alles in die Cloud verschoben hat. Und je mehr sie dezentral berechnen können, desto schneller haben sie das, haben sie die Resultate.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Die Integration von künstlicher Intelligenz in den Firmenalltag klappt nicht optimal und viele Beschäftigte in Deutschland sind darüber sehr unzufrieden, haben eine eher miese Beziehung zu ihrer Arbeit. Das hat auch damit zu tun, was ihnen ihr Arbeitgeber an Hardware, aber eben auch an KI-Software dahinstellt und ob sie eventuell semi-legal private Lösungen machen müssen. Darüber spreche ich heute mit jemandem, der das sehr genau misst mit seinem Unternehmen und auch Lösungen anbietet, inklusive auch Hardware-Lösungen, an die vielleicht nicht jeder und jede denkt, die aber auf der großen Messe CES Anfang des Jahres in Las Vegas doch einige Umdrehungen gemacht hat und viele interessiert hat. Diese Folge gestalte ich mit Adrian Müller, Deutschlandchef von HP und mir jetzt zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Müller. Hallo.
Guten Morgen.
Laut HP Work Relationship Index, da geben sich viel Mühe, um das zu berechnen, haben nur 19% der Beschäftigten in Deutschland eine gute, gesunde Beziehung zu ihrer Arbeit. Das heißt erstmal nichts, außer man vergleicht es mit den Ergebnissen anderer Länder und dann fällt auf, wir Deutschen sind da echt weit im Süden. Das läuft hier überhaupt nicht so richtig. Woran liegt das Ihrer Erkenntnis nach?
Also jetzt vielleicht mal. Mit 19% sind wir tief in Deutschland, aber es ist nicht so, dass jetzt die anderen Länder da irgendwie bei 80% werden. Also generell ist natürlich der Index ist gefallen. Ich glaube, das ist mal die erste Anmerkung, die ich machen würde. Das zweite vielleicht ein bisschen kritischer bei uns in Deutschland oder bei uns in Mitteleuropa wie in anderen Ländern. Neuem ist man vielleicht zu Beginn nicht ganz so aufgeschlossen gegenüber, etwas kritischer da drin und man schaut zuerst mal, was sich da anbahnt und dann, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und darauf kommt dann noch zu sprechen da drin, dann verändert sich auch das Verhältnis. Es ist aber nicht so, dass Deutschland da komplett abfällt. Sie hören es an meinem Akzent, ich bin Schweizer, die Resultate hier sind nicht unbedingt anders wie in Deutschland.
Okay, das beruhigt auf jeden Fall schon mal, aber wenn wir ins Detail gehen, HP hat sehr viel zu tun mit der Arbeitswelt und wie gesagt, berechnet selbst, aber erlebt natürlich auch im Umgang mit Kundinnen und Kunden viel. Ja, wie sind wir technologisch überfordert in Anführungszeichen oder woran liegt es, dass wir uns da so schwer tun?
Ich denke nicht, dass wir technologisch überfordert sind, indem wir, ich denke, wir haben einen Vorteil bei uns, dass wir Investitionen haben in Technologie. Dass Investitionen für diesen Arbeitsplatz, ich nenne das so den Arbeitsplatz der Zukunft, durchaus getätigt werden bei uns hier in Mitteleuropa. Das ist natürlich in anderen Ländern bei den Leuten schwieriger dort drin. Schlussendlich ist es so, aus meiner Sicht, dass wir eine gewisse Vorsicht haben, da den Neuem gegenüber da drin und dann mal schauen und dann vielleicht auch zuerst mal auf die Technologie abwälzen da drin und sagen, die Technologie wird es richten da drin. Dem ist aber nicht so, sondern es ist eigentlich so ein Wechsel, wie wir denken, und der Wechsel, wie wir arbeiten, das beginnt bei uns. Die Technologie unterstützt uns da nur. Und ich denke, das ist auch eines der Missverständnisse da drin, dass wir denken, wir sind mitten in einem großen technologischen Wandel, das ist korrekt, aber wir haben einen großen Wandel, wie wir selber heute arbeiten, wie wir vor kurzem gearbeitet haben, aber auch wie wir in der Zukunft arbeiten werden.
Nun investieren viele und auch immer mehr Unternehmen, auch mittlerer und kleinerer Größe, in künstliche Intelligenz. Jetzt ist die eine Frage, reicht das aus Ihrer Sicht schon aus? Und die zweite damit eng verbunden, kommt das bei der Belegschaft denn auch schon hinreichend an in Ihrem Arbeitsalltag?
Ich denke, es sind zwei Sachen, die wir unterscheiden müssen. Das eine ist die Investition in die Technologie, sei das jetzt Lizenzen, die man lösen muss, damit man KI nutzen kann drin. Umgekehrt natürlich auch Investitionen in Hardware drin, um die neuesten technologischen Möglichkeiten von KI zu nutzen. Und das Umgekehrte natürlich dann auch die Schulung der Mitarbeitenden, weil sich die Arbeit ja für viele verändern wird. Ich schaue das so an, wir sind hier in einer industriellen Revolution und ich denke, es ist eine der ersten oder die erste industrielle Revolution, die tiefgreifend die Arbeitsweise der sogenannten White Collar, der Büroarbeitsplätze verändern wird und nicht primär Muskelkraft Maschinen durch Maschinen ersetzt. Und das ist die große Änderung, die wir hier sehen. Und das hat natürlich dann führt zu Ängsten, führt auch zu Widerstand und da braucht es sehr viel Aufklärung. Damit die Arbeitnehmenden sich da bewusst sind, was sich alles ändern wird und nicht auf Widerstand gehen, sondern dass man diese auf diese Reise mitnimmt. Ich sage das immer so ein bisschen provokativ, war vor über 100 Jahren mit dem Automobil so drin und da gab es sehr viel Widerstand. Ich habe von einem Schweizer Kanton gewusst, erst letztens erfahren, dass dort die sogenannten Benzinkutschen verboten waren, weil zu gefährlich. Das war natürlich reiner Protektionismus für die Pferdekutschen. Hat das Ganze dann etwa 5 Jahre verzögert, dann hat es auch nicht mehr funktioniert. Und ich kenne ja auch keine arbeitslosen Hufschmiede mehr heute, obwohl das einer der häufigsten Berufe war. Ich glaube, es ist eine natürliche Veränderung, aber Veränderungen fördern natürlich auch Ängste.
Die zu nehmen, kann Aufgabe oder zumindest ermöglicht werden, auch durch die Führungskräfte. Damit meinen wir jetzt nicht nur die Geschäftsführung, sondern, naja, die auch 5 Direct Reports und drüber rüber haben, die Sandwich Manager, wie man sie auch nennt. Wie beobachten Sie deren Verhalten? Was sagt da eventuell auch Ihre Berechnung? Die hat ja auch ein bisschen danach gefragt.
Ich glaube, da genau kommen wir zu diesem springenden Punkt. Die Arbeit muss immer noch erledigt werden. KI wird die Arbeit auch nicht komplett alleine erledigen, auch wenn das in Modellen so schön aussehen. Ich denke, die Arbeit, wie wir sie heute tun, wird sich verändern. Aber genau die Positionen, die Sie gesagt haben, so ein mittleres Kader, die eigentlich heute primär darin bestehen, ich soll nicht despektierlich klingen, aber die Strategie von oben weiterzugeben nach unten und zu schauen, dass sie umgesetzt wird. Und genau das Wort, um zu schauen, dass das gemacht wird. Ich glaube, das ist das kritische Wort. Und da wird sich sehr viel ändern in Zukunft, weil einfach die KI solche Aufgaben übernehmen wird. Umgekehrt würde ich dann sagen, diese Arbeitsplätze nicht überflüssig macht da drin, sondern diese Arbeitsplätze neuen, sinnvollen, produktiven Tätigkeiten zuführen wird. Und das fördert natürlich dort sehr viel Widerstand in diesen Etagen. Und da sehe ich auch den ein bisschen die Lücke zwischen den Ideen, die man weit oben im Unternehmen hat, in der Entwicklung da drin, in der Strategie dann und schlussendlich, was dann unten ankommt. Und das ist immer noch heute ein sehr langer Weg.
Und jetzt kurz Werbung. Kennen Sie das? Der Monatsabschluss steht an und statt strategisch zu arbeiten, verliert sich Ihr Team zwischen Rechnungen, Excel-Listen, Freigaben und Rückfragen. Genau hier setzt Sage Intacct an. Die cloudbasierte Finanzierungsmanagementlösung automatisiert zentrale Finanzprozesse und schafft Transparenz, Geschwindigkeit und Kontrolle in Echtzeit. Gerade im Rechnungseingang wird der Unterschied schnell sichtbar. Der Rechnungseingangsassistent liest eingehende Rechnungen automatisch aus, gleicht sie direkt mit Bestellungen ab, erstellt Buchungsentwürfe und lernt kontinuierlich aus Ihren Prozessen. Das Ergebnis: schnellere Abschlüsse, weniger manueller Aufwand, weniger Fehlerquellen und mehr Freiraum für Wachstumsstrategie und unternehmerischen Impact. Wenn Sie neugierig geworden sind, probieren Sie es einfach aus. Alle Infos unter sage.com/mum, also sage.com/mum und mehr dazu auch in den Shownotes. Guter, wichtiger Punkt, keine Frage. Und der Weg führt am Ende ja zum konkreten Umgang mit verschiedenen Tools. Würden Sie meine These, die ehrlicherweise zumindest in einigen Befragungen auch immer wieder so ein bisschen unterstützt wird, stattgeben, wenn man sagt, ja, viele nutzen KI mit privaten Tools, also donnern im Zweifel auch irgendwelche Mails von Kunden, was auch immer, oder auch die eigenen in ChatGPT, Gemini und Co. rein, weil ihnen der Arbeitgeber vielleicht nicht die idealen Tools sauber zur Verfügung stellt, die dann auch datensicher und konform sind?
Keine gute Idee. Da, denn selbstverständlich denke, wir alle benutzen ChatGPT privat und das hat auch sehr viel zum Verständnis mitgebracht oder Gemini da drin. Ich glaube, es sind die zwei meistverwandten Tools. Ich habe zu Hause drei Teenager da drin, die haben das sehr schnell zu sich daran gewöhnt und die arbeiten heute mit diesen KI-Tools, wie wir früher gegoogelt habe und da drin und haben das sehr schnell angenommen. Nein, keine gute Idee, diese Tools natürlich für berufliche Belange zu benutzen. Und da tut sich jedes Unternehmen gut daran, entsprechende Lizenzen. Wir zum Beispiel bei AHP arbeiten sehr stark Microsoft Copilot da drin, diese Lizenzen zu nehmen und dann die entsprechenden Mitarbeiter zu schulen drin. Wenn Sie geschäftliche Daten natürlich in ChatGPT und Gemini reinnehmen, da drin sich keine gute Idee, verletzt auch sehr viele Richtlinien in Unternehmen vom Datenschutz nur schon ausgehend da drin. Nein, nicht tun. Ich verstehe es, wenn es Mitarbeitende sagen, ich tue das, weil mir mein Arbeitgeber nichts zur Verfügung stellt da drin. Das ist aber genau der falsche Weg. Das ist von Top-Down, aber auch natürlich vom Mitarbeitenden, der auch eine Verantwortung trägt.
Ihre Befragung oder Ihre Berechnung hat ja auch zum Beispiel ergeben, dass die Unternehmen, die strukturiert gezielt in bessere Tools investieren, dass das dazu führt, dass die Arbeitsbeziehung der Gesamtbeschäftigung der Beschäftigten deutlich, ich glaube, Faktor 5 besser wird. Jetzt ist die spannende Frage, was sind denn bessere Tools aus Ihrer Sicht? Können Sie mal ein paar Beispiele nennen oder eine Struktur nennen, die vielleicht hier unseren Hörerinnen und Hörern hilft?
Ich kann es vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung da mitnehmen. Ich arbeite sehr stark mit Microsoft Copilot, nebst anderen Agents. Ich habe mir auch ein, zwei Agents gebaut da für mich selber im Copilot drin. Wir haben sehr stark auf dieses Tool gesetzt, gleich von Beginn von HP. Wir haben auch entsprechend die Mitarbeitenden mit KI-PCs ausgerüstet. Ich komme dann auch später noch zu sprechen. Und das war zu Beginn ein Herantasten, wie jeder andere auch. Das habe ich mehr oder weniger Google-Begriffe eingegeben da drin. Und man hat sich dann gegenseitig unterstützt. Ich habe dann auch mal gesehen, dass meine Kollegen direkt Präsentationen reingezogen haben drin, über 60 Slides und sich da das zusammen gemacht haben. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja cool. Das war auch ein Aha-Erlebnis für mich. Und habe dann gesehen, wenn ich wegen Analysen machen muss, wie schnell das ich bin, wie gut, dass ich da vorbereitet in Diskussionen reingehen kann, was ich vor Stunden gebraucht hätte, mich im Flugzeug vorbereitet, ausgedruckt mit dem Leuchtmarker drauf. Heute ziehe ich das rein, will sehen die Inkonsistenten, die drin sind, vielleicht in Zahlenberechnungen da drin, ein paar kritische Fragen und selbstverständlich, es übernimmt mir das Denken nicht. Aber es entlastet mich sehr stark. Und das war für mich so einer der großen Zeitgewinne, die ich von meiner Seite aus hatte und gesagt, okay, da werde ich mehr Zeit rein investieren, weil das ist echt ein Mehrwert für mich.
KI-PC, das Stichwort nehme ich auf, haben wir auf der CES, der großen Messe, im Frühjahr einiges auch von gehört. Was ist ein KI-PC aus Ihrer Sicht, um das erstmal zu fragen?
Die Definition ist ziemlich einfach. Der PC hat normalerweise oder jeder PC hat einen Prozessor für die Berechnungen. Dann hat er einen Grafikchip drauf oder Grafikprozessor drin für die grafischen Berechnungen. Die wurden oft gebraucht für Berechnungen von KI und sogenannte KI-PCs. Die haben einen NPU, Neural Processing Unit, heißt das auf neu. Deutsch, das ist ein eigener Chip für KI-Berechnungen. Das heißt, wenn ich heute Berechnungen tätige drin, und ich bei Gemini eine Abfrage mache oder bei ChatGPT, dann wird das eigentlich in der Cloud berechnet. Das ist, habe ich eine Legacy drauf, selbstverständlich, ist auch extrem teuer da drin. Und deshalb auch die enormen Investitionen in all die Rechenzentren. Wenn Sie in einem Unternehmen sind, gehen wir heute eigentlich sehr stark davon aus, dass Sie die dezentrale Datenverarbeitung, denn das jetzt das altdeutsche Wort eigentlich sehr stark an Bedeutung gewinnt. Das heißt, dass ich so viel wie möglich, wenn ich KI-Berechnungen mache, bei mir lokal auf meinem Rechner mache, bei mir drauf und nicht irgendwo in der Cloud, das ist am teuersten, oder dann wieder in den Rechenzentrum der Unternehmen, die sie gerade wieder am Aufbauen sind, nachdem man ja lange eigentlich die möglichst abgebaut und alles in die Cloud verschoben hat. Weil einfach die Summe der enormen Berechnungen, die KI verlangt, und deshalb sind wir auch die starken Bewertungen von Unternehmen, die solche Systeme herstellen wie eine Nvidia, weil das enorme Rechenleistung ist, enormer Stromverbrauch. Und je mehr sie dezentral berechnen können, desto schneller haben sie die Resultate, die sie haben. Vor 2 Jahren noch habe ich akzeptiert, wenn ich was über KI berechnet habe, dass ich das Resultat vielleicht so noch 10 Minuten gekriegt habe da drin, dann vielleicht 5 Minuten drin. Und ich habe das immer so verglichen wie meine Generation, wie wir das Internet wollten vor 25, vor 30 Jahren mit dem Modem. Da habe ich akzeptiert, dass es 2,5, 3 Minuten gedauert hat, bis ich die Seite geladen hatte, bis ich mich eingewählt habe über mein Modem im Internet war. Das wäre heute undenkbar. Genauso undenkbar ist für mich für heute schon, dass ich da mehrere Minuten auf ein Resultat warten werde. Das wird sich einfach, man gewöhnt sich daran, dass man die Resultate schneller kriegt. Und das macht natürlich die lokale Berechnung. Und so ein KI-PC, der nimmt enorm Leistung ab, die in der Cloud oder berechnet wurden und berechnet das mir lokal. Und desto schneller habe ich die Resultate. Und je schneller ich Resultate habe, desto mehr verwende ich das Ganze.
Klingt logisch. Für welchen Typus Mitarbeiter, Beschäftigten ist das besonders attraktiv? Ich würde jetzt einfach in der Theorie erstmal sagen, wahrscheinlich die, die besonders viel mit heiklen Daten auch zu tun haben, die vielleicht auch nicht überall liegen sollen, Industrie und so weiter. Oder ist das, haben Sie noch bessere Beispiele?
Also das erste Mal, ich denke, Sie haben zwei Themen angesprochen. Es ist super wichtig, wo die Daten liegen. Es gab noch eine Zeit, wo wir gesagt haben, es gibt so viele Daten, so viele unstrukturierte Daten, da findet sich kein Mensch mehr zurecht. Darüber sind wir hinweg. Mit KI finde ich alles überall drin. Das heißt, dass ich wichtig ist, welche sind, ich spreche da immer so genommen, meine persönlichen Daten, die habe ich nur bei mir drauf. Das sind Daten, die eigentlich nur ich mit denen ich arbeiten will. Und da gibt es natürlich die unternehmensweiten Daten da drin und dann auch abgestuft. Vielleicht nicht gerade sinnvoll, die Gehaltsliste auf einen Share zu legen da drin, weil die wird dann sofort gefunden da drin. Und da gibt es natürlich die öffentlichen Daten. Man hat also mehrere Abstufungen, da hat jedes Unternehmer seine eigenen Richtlinien da drin. Ich selber brauche da also eigentlich die Berechnung sehr stark für mich selber. Da drin, im Vertrieb, ich denke, das ist eine der ersten Organisationen, die sehr stark auch mit KI arbeiten können, weil ich einfach sehr viele Daten sehr schnell auch anschauen kann und sage, okay, wo sind meine Möglichkeiten, ein Angebot erstellen kann mit entsprechenden Tools oder auch viel einfacher eine Auswertung machen kann, wenn ich irgendwelche Preise kriege da drin von meinen Zulieferern. Das haben wir als erstes, haben wir die Vertriebsmannschaft bei uns mit diesen Geräten ausgerüstet. Aber selbstverständlich, wenn Sie schauen, der ganze Bereich im Human Resources oder die Personalabteilung oder die ganzen Juristen bei uns, die arbeiten heute bereits sehr stark mit diesen Geräten. Ich würde keinem Unternehmen empfehlen, einfach mal sagen, wir rüsten alle Mitarbeiter mit einem KI-PC, also mit einem KI-Notebook, KI-fähigen Notebook aus. Das ist auch immer noch eine Kostenfrage drin, sondern dort, wo wir sagen, wir sehen bereits einen Mehrwert dort drin, dort selbstverständlich. Umgekehrt aber auch eine Roadmap zu haben, wenn man sagt, wir haben heute noch Mitarbeiter, die haben noch nicht Arbeitsplätze, die sehr stark von KI beeinflusst sind. Das ist in 2 Jahren vielleicht anders. Und wenn Sie einen Lifecycle von einem PC haben von 3 oder 4 Jahren, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass Sie bereits heute eine Roadmap haben und sagen, wann wird was eingetauscht. Vergleicht das immer ein bisschen mit Microsoft Teams. Wir haben 2020 in der Pandemie auf einmal vorher dann wenige Leute Teams gekannt da drin. Dann haben alle Unternehmen auf Zoom und auf Teams gesetzt und Teams war extrem rechenintensiv. Und viele Unternehmen hatten noch Notebooks mit 4 GB RAM. Nur das war fast nicht damit zu arbeiten, weil es einfach viel zu langsam war da drin und mussten dann notfallmäßig noch die aufrüsten da drin. Weil schließlich ein Technologiesprung kam, ein sehr rapider, und die Unternehmen von der Hardware nicht darauf ausgerichtet worden. Deshalb immer ein bisschen vorausdenken da drin und denken, was brauche ich heute, was brauche ich in 2 Jahren, was brauche ich in 3 Jahren.
Und das ist ja auch spannend. Also neulich hatten wir auch eine Folge zu NIS 2, dieses ganze Compliance-Thema ja auch dazu. Also man kann sich ja so ein bisschen ausmalen. Und ich will nicht dieses so Regulierung im hässlichen Sinne dazu sagen, ganz bewusst nicht, sondern einfach Sicherheit, dass diese Sicherheitsthemen, was auch Kunden von einem vielleicht erwarten, auch in der Kommunikation rund um KI-Tools, dass man da auch ein bisschen gerade bei den sensiblen Bereichen auch einen Trend stattgibt und einfach auch mal denkt, Leute, passt mal auf, was euch auf euch so dieses Gefusche mit den KI-Tools, das geht halt bald nicht mehr. Und das hier mit diesen On-Device-Intelligence-Lösungen einfach schon mal auch ein bisschen vorbaut.
Ja, natürlich. Da dann schauen Sie. Vor 15 Jahren, glaube ich, etwa kam Dropbox auf und dann hatten wir bei uns Mitarbeitende im guten Willen haben sie sich die Ausschreibung der Kunden auf die Dropbox geschickt, damit sie dann zu Hause weiterarbeiten konnten. Keine gute Idee da drin, weil die Unternehmen damals bereits in der Lage waren, das Internet so weit zu überwachen, zu sehen, okay, da auf einmal war meine Ausschreibung irgendwo in der Öffentlichkeit rumgeflogen, dass vielleicht eine Bank auch nicht unbedingt gerne hätte. Da drin, das war schon vor 15 Jahren so da drin. Ich glaube, einfach die Sensibilisierung, da kann man nicht genug sensibilisieren, die Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, was gebe ich wo ein ins System und was ziehe ich wo rein. Und selbstverständlich, alles, was heute in einem Unternehmen ist, geschützt ist, das werde ich einfach nicht mit öffentlichen KI-Tools bearbeiten. Ist eigentlich nichts Neues. Vor ein paar Jahren hatten wir noch, dass man keine Shareware installieren sollte auf dem Unternehmens-PC, können es auch so, dass Leute dann die Software runtergeladen haben, weil die ja so praktisch ist da drin. Geht auch nicht. Ich glaube, das ist eine Schulung, die man immer machen muss, ist die Verantwortung der Unternehmen, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen, auch technisch soweit das Unternehmen zu schützen drin, aber auch die Mitarbeiter selber selbstverständlich immer mit dem Kopf arbeiten da drin. Ich glaube, das ist das Wichtigste und im Zweifelsfall etwas nicht tun.
Zum Abschluss würde ich Ihnen noch gerne so eine 2,50 € Joker-Frage des Jahres stellen. Also wenn Sie so mittelständischen, mittelgroßen Unternehmen für 26 den Rest des Jahres eine kleine Empfehlung, eine Priorität geben dürften, würde ich sagen. Wie schafft man Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit? Das wird ja oft gegensätzlich gesehen. Vielleicht ist es das gar nicht. Wie kann man das mit welchen 1, 2, 3 Maßnahmen erreichen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es ist kein Widerspruch da. Es ist kein Widerspruch, den wir haben. Die Mitarbeiter, ich spreche hier von den meisten Mitarbeitern, nutzen KI heute bereits im Privatumfeld. Da, denn vielleicht nennen sie es nicht so, aber es ist auch sehr praktisch, mit ChatGPT oder mit Gemini zu arbeiten und dann entsprechend das dort zu sehen. Ich glaube, das ist die eine Schulung, dass sich die Welt weiterentwickelt. Das Zweite, ich denke, ist die Offenheit, die man von der Geschäftsführung aus gegenüber dem, dass sich das beschäftigen müssen mit dem. Wir sprechen hier nicht von einem Technologiewandel, sondern wir sprechen hier von einem fundamentalen Wandel, wie wir arbeiten. Diese Offenheit den Mitarbeitern mitzugeben, aber gleichzeitig auch auf die Gefahren aufmerksam zu machen da drin und die Schwierigkeiten, die bereiten kann, wenn man die Tools nicht richtig anwendet, da drin, dass das Unternehmen unter anderem auch existenziell sein kann. Aber das zu verbieten, da komme ich wieder auf die Benzinkutsche zurück da drin, wie man die Autos verboten hat vor über 100 Jahren, das ist definitiv kein Weg. Wer sowas macht, der wird es in sehr kurzer Zeit als Unternehmen überhaupt nicht mehr geben.
Herr Müller, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke von meiner Seite.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.